Fernsehrausch, weil Fernsehen mal cool war. Heute mit
Bärbel Schäfer.
Meine erste Erfahrung mit Fernsehen.
In Amerika in den 80er Jahren bei einer lokalen Talkshow, die hieß Guests in Our Town, ein Gespräch in einem Indianerreservat.
Mein Durchbruch im Fernsehen.
Eingesprungen für eine erkrankte Kollegin mit entzündeten Stimmbändern und danach die Sendung übernommen.
Meine erste Extremsituation im Fernsehen.
Zuschauer erste Reihe in Ohnmacht gefallen.
Darauf bin ich heute noch stolz.
Auf meine goldene Kamera.
Und darauf nicht.
Vielleicht auf den ein oder anderen Titel in der Daily Talkshow, die wir hatten, die ja sehr reißerisch waren.
Das Fernsehen in den 90er Jahren war
lebendig, wild, experimentierfreudig.
Im Gegensatz dazu ist das Fernsehen von heute
normiert und geskriptet.
Die Leute sagen wahrscheinlich über mich:
Ah, das ist doch die, die damals die Sendung gemacht hat, als ich von der Schule nach Hause kam.
Mein aktueller Kontostand.
Im Plus.
Fernsehrausch.
Herzlich willkommen, Bärbel Schäfer.
Danke.
Wir müssen gleich am Anfang sagen, wir sagen du.
Ja.
Weil wir beim Hessischen Rundfunk schon ab und zu mal zusammengearbeitet haben, weil du da sonntags immer deine Talkshow machst bei HR3. Radio steht also fest in deinem Tagesablauf oder in deinem Wochenplan.
Mhm.
Übers Fernsehen wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal, wo sind wir jetzt hier gerade in Frankfurt?
Wir sind auch in einem Raum, der sich mit Worten beschäftigt. Aber anders als beim Moderieren ist das eben das schreibende Wort. Das ist meine Rückzugshöhle von Familie, Schreibtischchaos, Haushalt zu Hause. Das ist der Ort, wo ich keine Mails beantworte und nicht ans Telefon gehe und in Ruhe schreibe und auf ein sehr schönes Mobile schaue, was sich bei Wind bewegt und mich inspiriert.
Schön, dass solche
Meine
Leute
Schreibhöhle. Noch gibt.
Wobei man sagen muss,
kein Großraumbüro.
Kein Großraumbüro. Und so klischeehaft denkt man immer, so ein Autor sitzt in irgendeiner einsamen Hütte am See, schaut auf den See. Und
den See muss ich mir irgendwie gedanklich erschreiben. Den gibt es leider nicht. Hätte ich auch gerne, aber ist in Frankfurt schwer.
Aber hier entstehen deine Romane und Bücher.
Ja, die entstehen natürlich überall, auch beim, keine Ahnung, wenn ich beim Boxtraining bin oder beim Fahrradfahren oder wenn ich irgendwie spüle. Aber hier ist auf jeden Fall ein kontemplativer Ort, wo man dann mal die Gedanken sammelt, strukturiert und einfach mal in der Strecke niederschreibt. Ich brauche immer sehr lange, bis ich dann tatsächlich am Schreibtisch sitze. Man hat ja immer sehr viele Ausreden und hier habe ich keine.
Woran schreibst du jetzt gerade?
Ich schreibe ein Buch zusammen über eine Holocaust-Überlebende, eine der letzten aus Frankfurt, was aber natürlich eine überregionale Bedeutung haben wird. Und baue aktuelle politische Phänomene mit ein.
Du hast ja auch schon viele Bücher geschrieben. Ist da oben jemand, wer, wenn nicht er, das Glücksgeheimnis Schaumküsse auch verfilmt worden? Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn so das erste Buch verfilmt wird?
Ehrlich gesagt, ziemlich geil. Ich habe alle Freundinnen eingeladen, meinen Mann natürlich. Und dann hatten wir einen schönen Kasten Bier dabei und Popcorn. Und wenn dann da vorne steht, nach einer Romanvorlage von. Und das habe ich hochschwanger geschrieben damals in den letzten Zügen beim Umzug. Und das ist das, ich weiß nicht, wie oft das mittlerweile wiederholt wurde, aber ich mache jetzt nicht jedes Mal einen Kasten Bier auf, aber das erste Mal ist ja bekanntlich immer das schönste Mal. Das haben wir schön gefeiert. Ja, schöner, leichter Unterhaltungsroman, der von der ARD verfilmt wurde.
Sah das am Ende dann auch so aus, wie die Bilder, die du dir im Kopf vorgestellt hast, als du es geschrieben hast?
Ich glaube, da würde jeder Autor immer sagen, nein, es sind immer nur Fragmente und Highlights. Und dann hat es auch einen Kostenfaktor. Also die Szenen, die wir schön im südlichen Europa geschrieben haben, wo wir gedacht haben, wir kommen natürlich an den Set und können eine Woche Urlaub ranhängen, wurden natürlich aus Kostengründen dann verlegt nach Berlin. Aber es war natürlich schon spannend zu sehen, was dann ein Drehbuchautor auch wiederum aus dem Material macht, was man einem vorgibt. Und Leser sind natürlich noch mal anders als Fernsehpublikum und von daher muss man auf 90 Minuten auch sehr viel mehr streichen. Die eine oder andere Liebesszene hätte ich gerne drin gehabt. Aber
früher hast du ja die Fragen gestellt in deiner Daily Talkshow unter anderem. Jetzt breitest du aber dein Leben auch privat sehr in der Öffentlichkeit aus.
Ja, ist das so?
So durch dein Buch zum Beispiel?
Ja, durch ein Fenster würde ich
genau
sagen.
Genau, ja. Warum ist das so?
Also ich habe ein Buch geschrieben über den Unfalltod meines Bruders und ich glaube, dass wir ziemlich viele Verwundete sind, die durch dieses Land laufen, die einen geliebten Menschen verloren haben durch einen Unfall, wie das bei mir war, oder Eltern durch lange Krankheit, Kinder durch Krankheit oder durch Suizid. Und dieses Fenster habe ich geöffnet. Das stimmt. Und das ist schon erstaunlich, wenn man dann plötzlich auf der anderen Seite ist und etwas auch von sich abgibt. Ich möchte ja sonst von meinen Interviewpartnern auch immer etwas bekommen. Aber Trauer ist ein großes Tabu in einem Umfeld, wo ja immer alle ganz gut drauf sein müssen. Und trotzdem geht ja der Alltag tatsächlich weiter. Und darüber zu sprechen, wie das ist, wenn du an der Leitplanke stehst und deinen verunfallten Bruder identifizieren musst und was es danach mit dir macht, nach der Beerdigung, ist ja nicht vorbei, sondern es gibt ja Männer, die dann vielleicht so einen ähnlichen Haarschnitt haben, das Parfum benutzen, es gibt diese ganzen Erinnerungsbilder und darüber habe ich geschrieben, weil ich sonst, glaube ich, implodiert wäre. Und dann habe ich eben wieder mein Handwerkszeug genutzt, in diesem Fall die Worte, um diesen Gefühlen einen Raum zu geben.
Also auch ein Stück Trauerbewältigung einfach.
Ja, dann Trauerbewältigung ist so, als wäre es jetzt weg, wie so ein Schnupfen. Ich glaube nicht, dass Trauer weg ist. Ich glaube, das sucht sich irgendwo unter der Haut einen anderen Platz. Aber es hat auf jeden Fall geholfen. Es ist aber, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, keine Therapie. Sonst hätte ich mir einen Therapeuten oder eine Therapeutin gesucht. Es war mein Weg, weil ich mir in dieser Phase immer wieder Notizen gemacht habe. Es sind halt zwei Abschiede, ein ganz plötzlicher, wo du den Anruf bekommst und dein Leben von heute auf morgen in der Schockstarre ist und ein langsamer Abschied von meinem Vater. Und über beide habe ich berichtet. Und die Frage, wenn du mehr Zeit hast, dich von jemandem zu verabschieden, nutzt du die Zeit? Stellst du nochmal all die Fragen oder machst nochmal die Familienthemen, die man ja so hat, dann tatsächlich nochmal auf?
Das sind ja schon sehr intime Momente, über die man dann auch spricht, um so ein Buch zu bewerben. Also du warst ja in unglaublich vielen Talkshows. Ist da oben jemand, heißt das Buch?
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn dann das Kameralicht angeht, bist du dann sozusagen der Profi Bärbel Schäfer, der das Persönliche zwar irgendwie abrufen kann und darüber erzählen kann, aber nicht so emotional ist. Weil ich stelle mir vor, je nachdem, was da gefragt wird, ist man das doch ist auch schwer. Selber nochmal sehr berührt.
Ja, das ist schwer. Und das ist auch tatsächlich, das habe ich vielleicht auch etwas unterschätzt. Also wir sitzen ja in diesem ruhigen Raum und wenn man hier schreibt, bin ich da tatsächlich alleine oder mit den Erinnerungen dann gemeinsam. Aber wenn man plötzlich in der Talkshow sitzt und vorher war vielleicht ein Tanzformat und danach die Demonstration in der Türkei das Thema und dazwischen bin ich dann dran und es werden noch Fotos meines Bruders eingeblendet von dem verunfallten Wagen oder von uns beiden, das ist dann schon etwas, was das schwierig macht. Ich kann das gar nicht sagen. Es ist wie bei der Lesereise. Es geht den einen Tag besser und manchmal kann ich bestimmte Passagen einfach auch nicht lesen. Wenn ich weiß, es ist ein, was weiß ich, Todestag oder Geburtstag oder sowas. Oder manchmal geht es mir einfach nicht gut oder die Erinnerungen rücken näher, dann variiere ich das ein bisschen. Und was ich vor allen Dingen unterschätzt habe, dass nach den Lesungen natürlich auch alle kommen, die dann auch ein Schmerzpotenzial haben und sagen, ja, mein Bruder ist in die Bergspalte gefallen, meine hat in London in die falsche Richtung geguckt und dann kam der Bus von der anderen Seite oder ist mit dem Flugzeug abgestürzt, war im Germanwings-Flieger, solche Dinge dann. Und das im 30-Sekunden-Takt, das habe ich unterschätzt.
Das ist ja auf eine ganz spezielle Art auch eine Art Bestätigung, wenn Leute dann auf dich zukommen und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Könnte man sogar so weit gehen und sagen, solche Auftritte machen auch in irgendeiner Art und Weise Spaß? Oder
nee, ist das halt Spaß einfach Job? Ist das falsche Wort. Es ist auch nicht nur Job, weil es ja ein persönliches Thema ist. Es ist ja anders, als wäre ich jetzt ein Schauspieler, der einen Film bewirbt und danach, keine Ahnung, den nächsten Film macht, wie das, keine Ahnung, alle anderen natürlich auch machen. Das hat ja etwas mit meinem Leben zu tun und von daher ist es natürlich persönlich. Ich wollte einfach zeigen, wie geht's Menschen, die traurig sind. Das heißt ja nicht, wir werden ja entweder in Watte gepackt, gemieden oder gar nicht angesprochen, weil jeder denkt, oh Gott, gleich fängt die an zu heulen oder es geht ihr jetzt nicht gut. Ich bin ja trotzdem eingebunden und das wollte ich halt zeigen, dass du dir die Bettdecke über den Kopf ziehen willst und trotzdem gehst du raus und machst deine Sendung. Ich habe ja das professionelle Handwerk, aber bei dem Thema stiegen natürlich auch dann schon mal die Tränen hoch und das ist immer tagesformabhängig, das kannst du ja nicht kontrollieren. Trauer kann man nicht kontrollieren, das ist wie so ein Faustschlag, der kommt dann plötzlich und reißt dich irgendwie vom Hocker.
Gehen wir nochmal zurück zu deinen Fernseherfahrungen als Host, also als Talkmasterin sozusagen. Du hast eben im Steckbrief schon gesagt, erste Erfahrungen in den USA. Durch ein Tennisstipendium bist du da hingekommen.
Ich habe Tennis gespielt in Bremen im Tennisverband und die haben so Austausch vom Verband und mit Highschools organisiert. Und ich dachte eigentlich, hätte NY für New York angegeben, weil das meine absolute Traumstadt ist. Aber wie mein Vater immer sagte, deine Handschrift ist einfach scheiße. Irgendwie haben die das gelesen als ND und ND steht für North Dakota.
Ach, wirklich?
Und oh, North Dakota ist very ländliche Landstrich, die Kornkammer Amerikas. Also wer Tumbleweed und Westernfilme mag, ist da genau richtig aufgehoben. Du fährst stundenlang den Highway und siehst eigentlich nichts, außer the biggest Schleswig-Holstein-Kuh. Sehr viele deutsche Auswanderer sind da hingegangen und ich bin zu so einem ganz jungen Pärchen gekommen, die irgendwie Probleme hatten, Kinder zu kriegen und haben gedacht, okay, entweder Golden Retriever oder Austauschschüler. Danach hat es natürlich funktioniert, die sind jetzt eine der kinderreichsten Familien in North Dakota. Also, aber ich habe Freunde fürs Leben gefunden und habe ja immer in der Stadt gelebt und fand eigentlich diese Landerfahrung dann auch ganz faszinierend. Kleinstadt, da geht natürlich keiner zu Fuß, da bist du nie mit einem Typen alleine unten in deinem Zimmer gewesen. Alles sehr konservativ. Aber haben eben einen kleinen lokalen Fernsehsender. Und die fanden das ganz lustig, wenn man eine 15-, 16-Jährige mal auf ganz normale Menschen loslässt mit dem Blick, mit dem europäischen Blick auf amerikanischen Alltag. Und dann war ich in Indianerreservaten, habe mit Lehrern gesprochen. North Dakota ist bekannt für Ölvorkommnisse, also Männern, die in Ölfeldern arbeiten, mit diesen Dingern, die immer so Öl pumpen und ja, habe aber gar nicht gewusst, dass man daraus auch einen Beruf machen kann. Ich fand das irgendwie ganz lustig.
Das war so der Start der Moderationskarriere.
Ja, aber ich dachte, das ist dann auch zeitlich begrenzt auf dieses Jahr. Und danach dachte ich, ich habe damit nie wieder was zu tun.
Gibt es die Sendung noch?
Bestimmt, aber ohne mich. Den Sender gibt es auf jeden Fall noch.
Aber du schaust sie ja nicht mehr an, von
nein,
damals.
Nein, nein. Ich höre mir sowieso keine meiner Sendungen an oder gucke die an. Das kann ich schwer aushalten irgendwie, weil dann siehst du ja als Moderatorin, denke ich immer, ah, da hättest du noch mal, da hast du vielleicht zu schnell unterbrochen, da wäre noch was gekommen oder so. Also.
Aber als du dann wieder zurück in Deutschland warst, hast du ja erstmal was
Abi
Anständiges
gemacht?
Dann
bin ich in, ja genau.
Was Anständiges? Eine Ausbildung?
Dann habe ich da hatte ich nochmal Ausgang nach Paris ein Jahr und dann haben meine Eltern auf den Tisch geklopft und haben gesagt, so, jetzt aber mal hier hanseatische Kaufmannsausbildung.
Hotelfahrfrau.
Schifffahrtskauffrau. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Hotel. Damit kann man überall auf der Welt arbeiten. Habe ich auch abgeschlossen in Köln, aber schon nach dem ersten Lehrjahr gemerkt, ist ganz schön, aber ich stehe lieber auf der anderen Seite der Rezeption. Und
ja, wer nicht.
Dann, ja, halt im Wartesaal gekellnert und das ist ja der Laden von Biolek und dann habe ich im WDR parallel schon angefangen und mich parallel mit dem Studium auch schon im dritten Lehrjahr dann angemeldet. Habe die Lehre aber zu Ende gemacht.
Und beim WDR hast du als Praktikantin ja offenbar einen ganz guten Eindruck hinterlassen, weil sie dann anschließend dir auch gleich mal ein paar Sendungen gegeben haben, die du
ja
moderieren durftest.
Genau, erst habe ich eine Kultursendung, kulturpolitisches Magazin bei der Deutschen Welle gemacht, da redaktionell gearbeitet, also Redaktion, Produktion, Technik, alles durch. Das kann ja auch nicht schaden.
Worum ging es in den anderen Sendungen? Wir haben es versucht zu recherchieren, wir haben dir Titel rausgefunden, Hollymünd,
ja.
16, U30,
ja. Ja.
Klingt nach
Jugendsendung, oder?
Jugendsendung, ja.
Ja, schwer zu glauben, wenn man mich heute sieht. Ja, 16 war ein Talkformat. Damals hatten dritte Programme, muss man noch sagen, Talkformate. Sowas wie Live aus dem Schlachthof, kennen die älteren Hörer vielleicht noch.
Klar.
Haben Amelie Fried und Günther Jauch moderiert und wir hatten halt sowas im WDR.
Ah ja.
Alle Themen durch, Sex, Familie, Diäten, Haarschnitte, Politik, Zeugnisse, Stress mit den Eltern und irgendwann war ich halt auch nicht mehr 16, eigentlich schon, als ich die Sendung übernommen habe, nicht und dann haben wir die U30 genannt und am Sonntag gab es so etwas wie einen ZDF-Fernsehgarten im WDR und da hat man eigene Formate promotet und dem Zuschauer die Stars wie Andy Borg oder Rudi Carell nahegebracht.
Und das war dann Hollymünd?
Das war dann Hollymünd. Okay. Das war eine große Freiluftbühne in einem Fernsehgelände und das war sehr lustig.
Aber es ist eine Riesenchance. Wie alt warst du denn da?
Da habe ich auch noch nicht gedacht, dass das ein Beruf sein kann. Ja, weiß nicht, so Studium dann Mitte 20, irgendwie sowas, ne?
Und dann schon auch so in
also damals hat man das Abi noch mit 18 gemacht, da war ich 2 Jahre im Ausland. Also ich war dann schon, ja, dann die Lehre. Ich war so Mitte, Ende 20. Und das war einfach schön, weil der Sender Raum gegeben hat, Moderatoren experimentieren zu lassen unter Live-Bedingungen. Es war halt live in der alten Fabrik. Wir konnten die Themen bestimmen. Wir haben was zum Weltwassertag gemacht, Erstwähler. Also eigentlich das, was man dann auch hinterher gemacht hat, was ich hinterher auch gemacht habe bei RTL. Aber dann hieß es irgendwann, Jugendliche sind nicht mehr in der Lage, sich eine Stunde auf eine monothematische Sendung zu konzentrieren.
Damals schon nicht mehr.
Damals schon nicht mehr, genau. Und dann, lief die Miete irgendwie weiter. Wir haben in der WG gewohnt im Wald und dann haben die irgendwann gesagt, ja, Bärbel, geh doch mal zum Casting.
Schaff mal Geld dran.
Schaff mal Geld dran. Ja, wir haben halt alle gekellnert und irgendwie geguckt, aber der Vermieter wurde dann ungeduldig und dann gab es eine Casting-Anfrage von RTL und wir haben Piloten, also Testsendungen für die ARD gedreht, aber die kamen irgendwie nicht in die Pötte und dann haben wir gesagt, bevor wir da noch keine Antwort haben, gehe ich mal hin. Und das habe ich gewonnen.
Bärbel Schäfer geboren, ja, die Talkshow.
Genau. Und das war damals schon irgendwie eine Wende, ne? Ich glaube, es war ein Einschnitt, normale Menschen vor die Kamera.
1500 Sendungen ungefähr hast du gemacht. Das heißt, es müssten so im Schnitt, da waren ja 5 bis 6 Leute, waren zu Gast, oder?
Oh, man also auch mehr im Publikum.
Also 10.000 Leute, 10.000 normale Leute müssten es ja gewesen sein.
Genau, und die ja alle im Jugendtalk ja auch noch beim WDR und Tiersendungen und so weiter. Das waren schon ganz schön viele Begegnungen.
Gibt es da welche, die hängen geblieben sind?
Nee, es gibt aber welche, die jetzt am Flughafen immer sagen oder am Bahnhof, hey Bärbel, ich kenne dich. Und dann denke ich so, oh Gott, Ex-Freund, kenne ich nicht, verändert oder so. Ja, ich habe mal bei dir im Publikum gesessen, dritte Reihe links, okay, alles klar. Ja, es ist natürlich was hängen geblieben. Also wir waren in Solingen und Mölln, als die Anschläge da waren und es wieder rassistisch, offen rassistisch wurde in unserem Land. Wir haben natürlich auch Schlagzeilen gehabt mit einer Jungfrau, die irgendwie sagte, hey, wer hat mal Lust mit mir Sex zu haben? Ja. Wir hatten aber auch Politiker da. Wir haben sehr viele, was weiß ich, Atze Schröder, Matze Knob, Stefan Raab, die waren ja alle bei uns. Stefan Raab hat lange in der Kantine gesessen und hatte seinen ersten Job mit seiner eigenen Firma bei mir. Als ich mich nämlich selbstständig gemacht habe, hat er gesagt, haben wir beide gesagt, komm, mach du doch die Titelmusik. Also viele sind da auch
der von da. Der die Titelmusik von Bärbel Schäfer.
Talk to me.
Mann,
ja. Cool. Ja, guck mal an, ne?
Der Stefan.
Der war sehr hartnäckig. Ja gut, der ist ja ein Wahnsinnstalent und hat eben auch das, was man eben auch braucht, dranbleiben und hartnäckig sein. Ne?
Gab es denn während dieser Sendung mal so Momente, in denen du gedacht hast, irgendwie, das geht läuft an. Hier gerade aus dem Ruder, da machen sich gerade Leute zum Gespött?
Ja, klar. Es war natürlich ein Format, wo man sagen muss, nicht jeder, der da war, hatte einen Doktortitel oder einen Uni-Abschluss. Es war das pralle Leben. Es war eine Stunde lebendige Diskussion. Und damals hatten die Redaktionen ja noch Zeit und haben die Redakteure zu jedem einzelnen Vorgespräch zum Gast geschickt, Vorgespräch. Dann haben wir Redaktionskonferenz gehabt und die Positionen waren wie heute in Talkshows am Abend auch mit Pro und Contra besetzt. Aber da ging es dann schon mal hoch her, klar. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe 8-mal Sex pro Abend, hat das ja keiner von uns überprüft und lag unterm Bett. Aber es waren die Achterbahnfahrten des Lebens. Es war der Blick unter deutsche Dächer mit allem, was bei uns allen halt ansteht. Trennungen, Streit. Wir hatten aber auch einen Raum, um Formate auszuprobieren, also die Casting-Formate, die Schwiegermütter, die wir gesucht haben. Wir waren das Experimentierfeld für den Abend. Und was bei uns funktioniert hat, und das hat ja super funktioniert, was weiß ich, als sie damals von Big Brother die ersten dann kamen, haben das 3 Millionen geguckt oder so. Und oder Jenny Elvers, die irgendwas hatte, von irgendjemand war die schwanger, keine Ahnung mehr.
Alex Jonas. Ja. Big Brother-Kandidat.
Von Alex Jonas. Haben wir halt
eine Sondersendung zur Schwangerschaft
von Jenny Elvers. Nein, nur mit ihr zu diesem Thema, weil damals diese sogenannten It-Girls da oder Teppichluder, wie die hießen, einfach ein Begriff waren. Ne? Aber das war schön. Es gab eben keine Regeln. Wir waren ein Team, was über 7 Jahre, wo sie das Background-Team, Redaktion, Produktion, Kamera, Sound, wir haben halt auch alle zusammen, wir haben einfach auch Spaß gehabt. Mhm. Und klar, war es natürlich nicht so wie in einer Polit-Talkshow am Abend, wenn dann Profis sprachen. Da gingen auch mal die Emotionen hoch. Aber es war nicht nur Schmuddel, es gab auch ganz viele andere Facetten und die vergisst man dann manchmal ein bisschen.
Warum meinst du, sind diese Art von Sendungen komplett weg vom Bildschirm?
Ich glaube, im Fernsehen hat alles Phasen und Wellen. Das ist wie so ein bisschen wie in der Mode. Und irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch so ein Retro wiedergeben. Ich glaube, es war auch das Faszinosum, dass am Nachmittag, dass der Nachmittag erobert wird. Damit haben ja die Privaten angefangen. Dass es richtig auch eine Übergabe, eine Struktur der Sendung gab. Wer macht die Schiene von 1 bis 2, von 2 bis 3, all diese Dinge. Dass Formate vom Abend dann wieder am Nachmittag bei uns auftauchten. Also dieses
Cross-Teasing,
genau, danke. Das haben wir alles eingeführt, ne? Und haben eigentlich für den Sender selber natürlich auch eigene Marken geschaffen. Das, was ProSieben, RTL, Sat.1, auch die ARD, aber noch nicht, finde ich, immer noch nicht so stark macht, haben die eigenen Marken auch natürlich Raum gegeben. Und keine Ahnung, ich glaube, es erschöpft sich einfach. Und heute erschöpft man vielleicht noch schneller, weil sich Formate schneller erschöpfen. Und man hätte dann irgendwann natürlich auch nochmal die Schiene weiter drehen müssen. Wir haben alles mit Worten gemacht. Vieles blieb ja noch in der Fantasie. Klar, wir haben zum Schluss dann auch angefangen, Teenage Moms bei ihren Pregnancies, bei ihren Schwangerschaften zu begleiten. Aber es war nicht so, dass wir Menschen eingeschlossen haben, haben die 24 Stunden mit Kameras beobachtet und nachher haben externe Menschen das zusammengeschnitten. Sondern jeder wusste ja, das ist öffentlich, er wusste, zu welchem Thema er eingeladen ist und er wusste, welche Haltung er hat und was Pro und was Contra ist. Also nachher wurde die Schraube dann noch stärker gedreht. Und ich glaube, die Kandidaten haben noch sehr viel mehr preisgegeben. Und für mich wurde es dann irgendwann zu redundant und ich habe gesagt, jetzt reicht's mir.
Es gab ja damals auch wirklich eine Masse an Talkshows. Also egal, ob jetzt Sat.1, ProSieben, überall von morgens 9 bis nachmittags 16 Uhr lief irgendwo eine Talkshow.
Ja, das hat meist so nach der Schule dann an. Also 13 Uhr war eigentlich so der Start, 12 Uhr, es gab mal so Ricky oder sowas. Ne? Der
genau,
ja, Ricky Lava, und Franklin und wir alle. Lava um 11 schon angefangen oder so.
Aber komischerweise ist es ja Pilawa oder Kerner nie nachgesagt worden. Oh, ihr habt auch mal Daily Talk gemacht. Es war nie ein Makel. Also ich hatte immer das Gefühl, bei Arabella und bei mir blieb das immer noch mal länger wie ein Makel hängen. Und das finde ich auch ganz interessant, dass es bei den Frauen ein Thema war und bei denen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sender nie. Also ich bin ja nachher zu den Öffentlich-Rechtlichen zurück, aber am Anfang gab es schon, ich will jetzt nicht sagen Naserumpf, aber so, ja, aber du hast ja immer Daily Talk gemacht. Das war dann immer ein Problem. Aber eigentlich ist es ja eine Erfahrung, die einen niemand nehmen kann. Ich bin abends um 11 aus dem Studio mit 3 Sendeabläufen und habe mich morgens um 6 hingesetzt und dann hatten wir um 12 die erste Sendung, dann um 14 Uhr live und dann noch eine danach. Also ich habe praktisch 8 Jahre im Studio gelebt. Und hätte ich keinen Hund gehabt, wäre ich wahrscheinlich nie ans Tageslicht gekommen.
Aber wie war das denn so unter den Kollegen? Also man hat immer gehört, dass es angeblich da so ganz große Feindschaften gibt zwischen den Sat.1-Talkshow-Moderatoren und den RTL-Talkshow-Moderatoren.
Also es gab eine gesunde Konkurrenzbeobachtung, wie das Leistungssportler, glaube ich, auch machen. Also es gab einen Wettbewerb und zudem haben die Sender auch gestanden. Es gab den Wettbewerb untereinander der einzelnen Zeitschienen bei uns. Und am Anfang war das ja so, dass wir im Studio uns das Studio geteilt haben mit Ilona Christen. Da war, glaube ich, nur so eine Pappwand oder ein Vorhang. Unser Saal hat dann total getobt, ist ausgerastet und so. Und die, bei denen bebte nebenan.
Also irgendwie Zeit der die haben gleichzeitig.
Ja, teilweise gleichzeitig, um zu sparen. Aber Hans Meiser, der hat ja auch Ilona Christen produziert. Ich glaube, weiß ich gar nicht mehr. Dann haben wir etwas gemacht, was die anderen auch, also es gab die Konkurrenz innerhalb des Senders, aber es gab natürlich auch eine ganz klare Konkurrenzbeobachtung. Wir waren nachher wie so Hochleistungssportler genau gedrillt. Dann haben wir verbunden übers Ohr gesagt, okay, Arabella geht in die Werbung, wir machen jetzt das Gespräch noch 5 Minuten länger, dann gehen wir in die Werbung. Also das war schon enormes Feintuning und Beobachtung der Konkurrenz, aber...
Damit die Leute, die umschalten, natürlich dann bei euch hängen bleiben.
Es hat ja bei uns keiner umgeschaltet.
Natürlich nicht.
Also, nie. Es war ja auch klar, wer immer gewonnen hat um 14 Uhr. Es gab eine Sendeplatzverlegung und das fand ich dann ganz spannend, dass der Zuschauer auf 9 Sendeplätzen, man denkt immer, der Zuschauer ist treu und folgt dem Moderator. Die Erfahrung hat ja Kerner auch gemacht, als er vom ZDF zu Sat.1 ging. Der Zuschauer ist ein Gewohnheitstier und der Zuhörer, glaube ich, auch. Und wir haben dann mal gewechselt und sind dann aber auf 14 Uhr zurück und dann waren wir wieder Marktführer. Also.
Aber gab es da, du sagst gerade schon, ihr wart sehr erfolgreich, gab es dann sowas wie einen Quotenrausch? Also, dass man schon...
Ist schon geil, wenn der Intendant dir dann andauernd Blumen schickt und gratuliert und so Mails.
Ich meine, dann ist ja naheliegend, dass man vielleicht auch mal ein bisschen abheben kann, ne? Wenn man denkt, auch mal hier, wir haben die geilsten Quoten.
Aber wenn der Vater irgendwie Duschkabinenvertreter aus Friesland ist und immer sagt,
vielleicht gerade dann.
Fliegt nicht zu hoch. Nein, das kann nicht passieren. Nö. Was eher ein Thema ist, ist, glaube ich, dass dich niemand darauf vorbereitet. Ich bin ja hingegangen, um für die WG die Miete zu zahlen und plötzlich wirst du im Supermarkt und sonst wo angesprochen und hast gar von 0 auf 100 kein Privatleben mehr. Wir haben dann da irgendwelche Trailer gedreht, bevor die Sendung losgeht. Da habe ich noch gar nicht gedacht, dass das so groß wird. Ich dachte ja, ich mache das mal ein halbes Jahr. Und nachher haben wir es selber produziert und auch 2 Talkshows ja produziert für ProSieben. Also ich habe ja auch den Markt noch als Produzentin gefüttert mit Talkshows. Und das ist schon etwas, worauf man, heute will ja irgendwie jeder Promi sein, das hat schon echt einen hohen Preis, ne? Weil du dich dann nicht mehr mit deinem Ex-Freund irgendwie in der Öffentlichkeit streiten kannst oder mal feiern kannst oder keine Ahnung.
Aber leidest du darunter? Oder ist
Nö,
es so,
das nimmt man gewöhnt sich ja dran, aber ich bin ja eher ein sehr schüchterner Mensch und das hat mich schon auch verstört. Also jetzt, keine Ahnung, in den 90ern hatte noch nicht jeder ein Handy. Da konnte man noch auch irgendwie, ist ja jetzt nichts Wildes, was man irgendwie macht, aber einfach unbeobachtet sein. Mhm. Und das, klar, es hat Öffentlichkeit. Themen wurden natürlich auch von der Presse, die wir am Nachmittag gezeigt und diskutiert haben, dann auch aufgenommen. Ja, und das macht ja etwas mit dir. Und das Format war ja auch eindeutig umstritten. Also es ging ja im Feuilleton rauf und runter und hat ja nicht nur Freunde.
Aber ich muss sagen, ich bin ganz überrascht, weil als wir uns vorher unterhalten haben, hatten wir beide den Eindruck, mal gucken, wie sie reagiert, wenn wir über die Talkshow mit ihr sprechen wollen. Weil wir so ein bisschen den Eindruck hatten, vielleicht will sie da ja gar nicht so gerne drüber sprechen, weil du mittlerweile, du arbeitest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, du schreibst sehr anspruchsvolle Bücher. Das ist ja wirklich ein komplett anderes Image als
aber
damals.
Es ist ja jetzt kein Geheimnis. Also wenn ich jetzt sage, ups, diese 10 Jahre schneide ich jetzt mal raus aus meinem Lebenslauf, würde mir das ja auch keiner glauben. Es ist jetzt ein Format, zu dem ich stehe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich viel gelernt habe. Nachdem ich aber nach 7 Jahren auch gesagt habe, oder 6, jetzt reicht es. Jetzt fange ich an, mich zu wiederholen und habe dann ja selber auf einen Quoten hoch gesagt, ich höre auf, wer macht denn sowas? Ja. Macht ja eigentlich keiner. Es ist ja so, als wenn du einen Goldesel, wenn du selber produzierst, kannst du ja gleich sagen, tschüss Goldesel und den aus dem Keller rausjagen. Und eigentlich versucht ja jeder, die Kuh zu melken, solange sie überhaupt noch atmet. Und für mich war inhaltlich das Pferd dann totgeritten. Wir haben dann andere Formate natürlich auch produziert. Das ist ja nochmal eine andere Rolle als Produzentin. Ich habe vor der Kamera gestanden und Verantwortung für 90 Mitarbeiter gehabt. Das ist dann schon ein ganz schöner Streifen gewesen. Und da war natürlich auch nochmal eine andere Beobachtung des Fernsehmarktes. Mhm. Ich glaube, alles hat seine Zeit. Moderatoren wechseln ja auch meist in so einem 10-Jahres-Fenster dann. Und dann kommt der Zuschauer vielleicht in eine andere Lebensphase, Formate ändern sich, sieht man jetzt bei ProSieben mit Klaas und Joko, ist auch was anderes als Raab und Harald Schmidt ist auch nicht mehr on air. Also.
Und als Lohn des Ganzen gab es ja ziemlich schnell die goldene Kamera. Mhm. Das Klischee ist immer so ein bisschen, dass man die aufs Klo stellt oder als Türstopper benutzt. Du hast schon gesagt, darauf bist du heute noch stolz. Das heißt, wo steht die bei dir?
Die steht im Regal meines Sohnes und der hat jetzt neulich die abgeschraubt. Jetzt fehlt so eine kleine goldene Schraube, die es irgendwie nicht mehr gibt.
Was?
Aber es ist ja, die läuft eh an. Nein, ich fand nur, es war eine Auszeichnung für Gespräche. Also es ist ja, man hat ja nur ein kurzes Zeitfenster, einem Menschen zu begegnen und zu öffnen. Und das ist ja mein professionelles Handwerk. Ich habe die Unterlagen des Redakteurs. Dann bin ich jemand gewesen, was viele Kollegen gar nicht gemacht haben, in Gästeräumen die Gäste begrüßt und eine Atmosphäre geschaffen. Und ich habe den Gast abgeholt. Und ich weiß, dass der Gast mir auch immer ein Geschenk gemacht hat. Es ist eine Anreise. Klar, es gab eine kleine Aufwandsentschädigung, aber ein Geschenk, öffentlich über etwas zu sprechen, was dich ja vielleicht angreifbar macht, was überraschend ist, was neugierig macht, wo man vielleicht hinterher erkannt wird. Und dafür habe ich das auch als Auszeichnung gesehen, dass ich das Handwerkszeug beherrsche, ob das nun ein Prominenter ist oder ein Nicht-Prominenter, in Situationen, wo ja die Wellen auch, dann brüllte ja das Publikum, dann hat mir noch diese Publikumsbeteiligung, ich stand ja 7 Jahre lang zwischen irgendwie 2 Stuhlreihen rum. Das war ja eigentlich ein sehr kommunikativer Austausch und auch neugierig zu sein für ein Leben, was ich nicht kenne. Ich kenne weiß nicht, wie ein Leben mit Hartz IV ist oder ich weiß nicht, wie das ist, wenn du es in der dritten Generation bist oder Schulabbrecher oder heute habe ich die Erfahrung von Schwangerschaft und Trauer und Familie, würde ich vielleicht Themen heute auch nochmal anders setzen, Magersucht. Dafür habe ich es als Auszeichnung gesehen. Und diese Neugier, und das finde ich eigentlich erstaunlich, wenn ich den Satz noch sagen darf, im HR heute auch mit dem Format oder Polit-Talkshows, die ja keiner kennt, die ich zwischendurch auch gemacht habe, dass diese Neugier am Gespräch immer noch da ist. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich.
Die Polit-Talkshow, die du gerade ansprichst, die war bei N24.
Ja.
Das ging aber auch nicht so lang.
Nee, das ging
und
nicht
auch,
so lang.
Und glaube ich, nicht so schön zu Ende, oder?
Ich weiß gar nicht mehr.
Gab es da nicht irgendwie Streitereien?
Zwischen dem Produzenten und dem Sender, glaube ich, ne? Ja.
Ich weiß es nicht, ich glaube...
Ich kann nur sagen, ich habe das, glaube ich, zwei Jahre gemacht und Politik ist, ich bin privat ein politischer Mensch und ich engagiere und äußere mich auch politisch, aber Politikformate finde ich enorm schwierig, weil Politik ist etwas, da musst du wirklich wissen, keine Ahnung, auch rückwirkend, wer war 2000 bei den Grünen am Start und wie war damals die Denke für Atom oder... Also das... hat mich nicht so mit Leidenschaft gepackt, wie das vielleicht bei Frau Illner der Fall ist.
Sehr viel Leidenschaft hatte ich für eine Sendung, die du moderiert hast, zusammen mit Kalle Pohl. Ihr seid wohl wahnsinnig.
Leider viel zu kurz.
Sie ging wirklich viel zu kurz. Aber also vielleicht kennt ihr nicht jeder, worum ging es in der Sendung?
Gut, das war eigentlich das Thema, dass Familienangehörige Freunde oder Verwandte überraschen können. Zum Beispiel hast du den Wunsch, mit Haien zu tauchen. Mhm. Wir fliegen mit dir nach Südafrika. Dir wird eine Haifischbadekappe über die Augen gezogen. Du wirst 3 Stunden auf einem schaukeligen Boot aufs Meer gefahren und darfst dann die Badekappe abziehen und in einen Käfig gehen und Haifische füttern und dein Traum leben. Also lange Reisen und... wie soll man sagen, eine Art Wette, so wie Joko und Klaas das heute machen, hatten das Kalle und ich auch schon.
Ja.
Das war ein bisschen, weiß ich auch nicht, da hatte ich glaube ich so gehirntechnisch ein paar Aussetzer, weil einige Situationen waren sehr gefährlich.
Ja, zum Beispiel mit einem Auto 25 Meter in die Tiefe stürzen oder sich von einem Güterzug überrollen lassen.
Ja.
Oder hast du beides gemacht?
Habe ich beides gemacht. Und ich weiß nicht, ich kann dir heute nicht
wie
mehr sagen.
Wie kam es dazu?
Warum? Nee, ich kann es dir. Und das überrascht mich echt selber, dass ich in dieses Auto eingestiegen bin. Die Stuntleute haben das ja geprüft und ich habe keine Höhenangst, aber ich fahre nicht gerne Achterbahn und mag auch nicht Bungee springen. Aber ich saß dann in diesem Auto, was so nach unten und dann sind wir einfach runtergerast auf so einen Schrotthaufen. Also völlig bescheuert. Beim Gleisbett haben wir das vorher ein bisschen ausgehoben, aber ich dachte mir, jetzt geht einer aufs Klo und ich lieg da unten.
Wie, der wurde getrickst?
Ja.
Mensch, beim Fernsehen wurde getrickst?
Das war alles gar nicht so gefährlich.
Nein, da haben wir es nur ausgehoben, weil das Gleisbett an der Stelle, was wir uns ausgedacht haben, irgendwie neu aufgeschüttet wurde. Aber in Afrika bin ich mit dem Motorrad über so eine schmale Hängebrücke gefahren, die, glaube ich, 10, 15 Zentimeter breit war. Und dann haben die Stuntmänner gesagt, ich war dann angeschnallt an so einem Motorrad, ach, weiter als 10 Meter kommt die Schäfer nicht, weil am Ende war eine Wand. Bin ich bis zur Wand gekommen und dann war es schnell dunkel. Und da über so eine Schlucht, also komm, das ist echt, das habe ich irgendwie völlig ausgeblendet. Es ist ganz absurd, aber ich habe es ausgeblendet. Auch, dass Kalle Pohl sich vor Produktionsbeginn immer gerne auf dem Klo eingeschlossen hat. Und wir haben alle getrommelt und gesagt, Kalle, die Sendung geht los, komm mal raus.
Hat er ja Angst?
Ich glaube, der hatte auch Schiss, entweder gegen mich zu verlieren oder sich an dieses...
Aber hat er sich aus Lampenfieber eingeschlossen? Oder?
Ja, man denkt es ja nicht, auch Leute, die moderieren, haben ja Lampenfieber. Ja. Ich kenne viele Kollegen, die davon betroffen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, was bei ihm war.
Oder was auch
ich
immer.
Ich glaube, eine Mischung aus Heimweh und Lampenfieber vielleicht.
Hauptsache, er kam danach gut gelaunt wieder raus.
Ja, es war ja ein Battle. Und von daher vielleicht noch nicht konsequent ausgereift. In England und Amerika war das ein großes Format. Das funktioniert ja häufig so auf dem Fernsehmarkt. Man guckt bei Fernsehmessen, hey, was läuft in anderen Ländern und bringt es dann nach Deutschland. Aber in allen anderen Ländern funktioniert es. Italien, England, USA, aber bei uns dann nicht.
Weil ja auch die Landesmedienanstalten da nicht so begeistert waren, ne?
Die sind ja sehr streng bei uns, genau.
Die fanden das dann zu gefährlich, haben gesagt, nee, lass
ja,
mal.
Ja, da gibt es dann Leute, die das nachahmen und den Wagen vom Vater irgendwie aus dem Carport holen und auch 30 Meter in die Luft hängen an Aprikosenbaum und dann abstürzen lassen oder so. Keine Ahnung. Wir haben natürlich immer gesagt, dass man das zu Hause nicht nachmachen soll, aber ich glaube auch nicht, dass es jemand gemacht hat. Heute ist das erstaunlicherweise alles gar kein Problem mehr und damals hat man aber dann auch 5 Sendungen produziert und dann gab es irgendwie, ich glaube, 4 Champions League-Spiele genau zum selben Sendeplatz gegen unseren und dann heißt es schon, ein Format funktioniert vielleicht nicht. Hm. Aber ich weiß heute, meine Formate sind weder Showtreppen noch Stuntshows. Ich kann auch nicht gut singen, wie ich bei Ina Müller festgestellt habe. Ich mag das Gespräch und Gesprächsformate sind mein Steckenpferd.
So richtig gesungen war das ja auch nicht, oder?
Nee, als also sie sagte, du singst die zweite Stimme und sie merkte, dass ich fragte, was ist das? Und dann hat sie, glaube ich...
Es war ja also schon krass, nochmal kurz auf diese Sendung einzugehen. Ihr seid doch alle wahnsinnig, dass du...
Ihr seid wohl wahnsinnig.
Ihr seid wohl wahnsinnig. Dass du solche Sachen gemacht hast, auch relativ kurze Zeit, nachdem du deinen damaligen Lebensgefährten bei einem Autounfall verloren hast. Mhm. Wo man ja eigentlich sagen könnte, da wäre eine natürliche Reaktion, erstmal alles, was mit Gefahr in Verbindung steht, nicht zu machen. Aber
ich habe halt gedacht, das hast du gemacht. Alltag lenkt mich ab und ich hatte gerade eine Firma neu gegründet. Und da saßen 30 Mitarbeiter, die am Monatsende auch bezahlt werden wollten. Und die hatten natürlich sowieso alle Angst, dass ich aufhöre mit Daily Talk und aufhöre mit solchen Formaten. Und ich habe ja auch für Linda de Mol Gesangssendungen als Schwangerschaftsvertretung gemacht. Und wir haben Doppelgänger in Samstagabendshows gesucht. Also dieses Samstagabendformat ist ja nochmal sehr viel genormter als dieses Experimentierfenster, was wir am Nachmittag hatten. Da hängen dann große Produktionswellen dran und da ist genau festgelegt, wenn du von A nach B gehst, musst du auch von A nach B das sagen und nach dir produzieren Italiener, Spanier und Holländer und die gehen alle denselben Weg und sagen wahrscheinlich auch alle dasselbe. Das Korsett war mir dann auch ein bisschen eng und ich bin nie jemand, der viel gereist ist. Ich war in Wangeroog, Langeoog und dann meine Auslandsaufenthalte. Ich glaube, das Format hat mich auch gereizt, weil man einfach mal nach Südafrika kam, 2 Wochen. Und bei Trauer war mein Weg damals, Alltag lenkt ab, wenn du da sofort mit wieder einsteigst, weiß ich heute, ist auch ein Boomerang, das kommt dann irgendwann auch nochmal schmerzhaft dann zurück.
Einige Jahre später dann, ich will zurück ins Leben nochmal bei RTL 2.
Mensch, ihr habt ja echt alles ausgenommen.
Ja, da ging es dann auch um Menschen mit Schicksalsschlag. Ja. Hast du es auch deswegen gerne moderiert durch die eigene Geschichte?
Nein, also meine eigene Geschichte, da ist keine Entscheidung, ob ich etwas zusage oder nicht. Da hatten wir einfach Raum für ein Gespräch, aber da hatte der Sender auch wenig Sendungen, Gegenprogramm und es hat nicht funktioniert. Vielleicht war ich in dem Format nicht zu Hause, vielleicht war das der falsche Sendeplatz. Manchmal kann man es gar nicht sagen, warum etwas nicht passt, so wie man Gottschalk wahrscheinlich immer mit Wetten, dass verbinden wird, will ich nicht sagen, dass man mich immer mit meinem Daily Talk verbindet, aber ich glaube, ich gehöre auf ein Gesprächsformat. Das war eins, das war auch on location gedreht, aber ich weiß gar nicht mehr, was das für Themen waren, ehrlich gesagt. Man gibt ja auch so, es gibt so Sachen, die löscht man dann von der Festplatte und das lief, glaube ich, ein Jahr oder ein halbes Jahr.
Ja, nicht sehr lange.
Ja.
Damals bei RTL 2.
Ja, genau.
Und da gab es dann noch Deutschlands Beste.
Genau, das war so ein Quizformat.
Das war, kann man sagen, das war so die letzte große Show, die du im Fernsehen gemacht hast?
Ja, ich glaube
schon. Also im Samstagabendformat.
Ja, genau. Da weiß ich aber, dass das 2 waren. Deutschlands klügste Kinder und Deutschlands klügste Blondinen haben die mit so einem Klischee dann gespielt. Ja, Quiz ist auch A, B oder C, A, B oder C. Und weder die Kinder noch ich hatten Raum, uns tatsächlich zu begegnen. Also da haben wir einfach zu viel Inhalte in die Sendezeit gepackt. Das war viel zu hektisch. Und ich glaube, daran ist es dann gescheitert. Aber man sieht eben daran auch, klar, dass ein Moderator, glaube ich, ein Zuhause braucht. Und ein Moderator braucht einen Intendanten oder einen Programmchef, der genau weiß, das ist deine Farbe und das füllen wir, dieses Gefäß. Und nur dann funktioniert das. Ich glaube, einen Namen zu nehmen und zu sagen, ach, jetzt machst du mal Kochen oder du machst mal dies oder das, dass das dann schwierig ist. Die Sicherheit würde ich, das würde ich heute so formulieren.
Heißt, wenn jetzt ein Programmchef kommt und dir Formate vorlegt, welche wandern sofort in den Mülleimer und welche würdest du dir intensiver anschauen?
Ja, große Showtreppe und Singen würde bei mir jetzt schon mal rausfallen. ja, ein Gesprächsformat, aber das eben auch in einer Weiterentwicklung, zu dem ich habe danach ja auch sehr viele Angebote nochmal bekommen, zurück zu etwas, was so ähnlich war wie Daily Talk. Und da habe ich dann gesagt, habe ich gemacht in meinem Leben, habe ich kennengelernt, war auch eine tolle Zeit, aber ist vorbei. Hm. Und zum Beispiel im Radio zu moderieren, ohne die Eitelkeiten der Kamera zu haben, ohne zu überlegen, wie sitze ich jetzt, wie atme ich jetzt, wie sehe ich aus und ist das meine gute Seite oder nicht. Das haben ja viele weibliche Gäste gerade, auch viele Moderatoren. Aber das macht mir einfach Spaß, Raum zu haben, sich zu begegnen und das mit Schauspielern, Autoren oder eben auch wieder ganz normalen Menschen, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Das war eben neu für mich. Und eine Sendung dann selber zu fahren, aus Kostengründen, aber auch neu für mich.
Also Rückkehr auf den Bildschirm ist jetzt nicht unbedingt ein Thema.
Nee, es geht immer auf das Format an. Aber nochmal zurückzugehen, weiß nicht, es gibt ja viele Formate, wenn jetzt Kollege Lanz sagt, du Bärbel, hast du Lust auf das Format, dann würde ich sagen, ja, das wäre etwas, was mir gefallen würde als Beispiel jetzt. Aber ich habe ja nichts gegen Talkformat, aber ich weiß, ein politischer Talk oder etwas, das käme für mich nicht in Frage.
Du hast in irgendeinem Interview mal gesagt, du schaust gar kein Fernsehen mehr.
Mhm. Warum? Ich schaue wirklich weniger, seitdem ich meine Produktionsfirma auch verkauft habe. Ich schaue, klar, wie viele im Netz, ich schaue politische Sendungen, ich schaue manchmal mir Sportereignisse an, aber ich bin jetzt kein Fernsehjunkie mehr, außer bei Big Bang Theory oder ab und zu mal ein Unterhaltungsformat, um einfach zu sehen, weil ich natürlich auch weiß, alle Mitarbeiter haben sich ja auch weiterentwickelt, die sind Redaktionsleiter, Unterhaltungschefs geworden. Wir haben ja viele Volontäre auch ausgebildet, Redakteure, und deren Weg geht ja auch in Sendeanstalten weiter. Und da gibt es einfach noch einen sehr intensiven Kontakt. Und wenn die dann sagen, okay, hey, ich betreue jetzt das Format XY, guck doch mal rein bei dem und dem, dann mache ich das natürlich gerne. Und das macht ja, klar, da bin ich natürlich neugierig, aber ich muss jetzt nicht mehr aus einer professionellen Blick ganz genau wissen, wo sind die Übergänge, wo machen die Cliffhanger, wo passiert, wer produziert, wann, wo, was, warum. Mhm. Und ich finde auch, dass der Markt ja sehr eng ist. Mittlerweile haben sich ja Sender dazu entschieden, dass dann ein Moderator den Jahresrückblick macht, aber auch von Montag bis Freitag dieses Talkformat und Kochen auch noch. Also die Sender setzen oft auf ein Gesicht, was mehrere Themen abdeckt. Und es gibt eigentlich wenig Raum für Nachwuchsmoderatoren, um sich auch mal auszuprobieren. Ne?
Ist das so, weil die Senderchefs keinen Mut haben und weil sie denken, ach komm, wenn der Hartwig oder der Jauch das machen, dann wird das schon funktionieren?
Ja, klar. Da weißt du natürlich, es ist alles kostenintensiv. Es gibt einen großen Druck von der Werbeindustrie. Man hat wenig Chancen, etwas auszuprobieren. Da wird es natürlich, habe ich ja auch gemacht, mit Formaten, mit Unterhaltungsformaten. Dann hatte ich einen Kollegen an der Seite, der dann, wenn das Rotlicht angeht, auf einmal rückwärts redet oder anfängt zu stottern oder aufgeregt ist. Oder bisher, das kennt man ja von Schauspielern, die arbeiten immer nur in ihrem kleinen Team. Plötzlich kommen die im Studio und da gucken dich 300 Leute an. Du versprichst dich und musst das nochmal machen. Und beim zweiten und dritten Mal wird es dann bei dem noch schlimmer, weil es ihm oder ihr dann unangenehm ist, einen Fehler zu machen. Also das sind ja auch Extremsituationen. Und was war nochmal die Frage?
Ich habe sie gerade selbst vergessen. Ja, nein, ob die Senderchefs zu mutlos sind.
Also, genau.
Die sagen, ach komm, dann geben wir mal die sichere Bank.
Ja. Senderchef-Bashing ist schwierig, aber klar, es kostet viel Geld. Die Werbepartner wollen, dass es funktioniert. Es ist ein großes Geschäft und dann setzt du natürlich lieber auf einen Profi, von dem du weißt, dass der auch vor Publikum und in der Situation dann tatsächlich besteht. Wenn du, weiß ich nicht, Olympia hast und schickst dann Kollegen raus, machst du natürlich meist welche, die es schon können dann, ne?
Jetzt hast du Radio, machst du gerade, Fernsehen, dann schreibst du Bücher, da fehlt ja eigentlich nur noch online.
YouTube-Kanal.
Ja, ihr seid ja schon zu zweit. Ja, Print. Ich schreibe ja auch, mache ja die großen Männerinterviews in der Emotion. Das macht auch Spaß. Aber es ist eben auch das Gespräch, immer ein Mann, ein Thema. Ne?
Aber wusstest du, dass es einen YouTube-Kanal namens Bärbel Schäfer gibt?
Nee, das wusste ich nicht.
Die gibt Beauty-Tipps.
Ach so, kann ich das noch nutzen?
Kannst du mir gerade zeigen?
Es ist die Frage, ob man das nutzen will, aber sie hat zumindest schon sehr, sehr viele Videos produziert.
Ja, die sieht, also die hat YouTube auf jeden Fall nötig.
Wie sieht sie aus?
Naja, Moment, wir gucken mal, YouTube, was ist denn?
Top vorbereitet auch wieder?
Ja.
Könnte man natürlich machen, aber das deckt ihr jetzt ab.
Ja, und der Kanal ist ja eh schon gebucht jetzt.
Der Kanal ist, der Name ist weg.
Man gibt
Bernd
Schäfer ein.
Ja, ja, eben.
Und findet diese Dame.
Jetzt kann ich meine ganzen Schönheitstipps gar nicht loswerden.
Mini-Howl-Zauberpuder hier zum Beispiel.
Oh, schön.
Der hat auch ein schönes Ah, jetzt kommt erstmal Werbung.
Oh, die hat schon Werbung. Also lohnt sich
das. Läuft schon, ja.
Ja, okay. Stimmt. Hat sogar ein Intro.
900 Abonnenten.
Aha. Zahlen die was? Was ist Paul?
Genau. Jetzt kommt sie gleich, die Werbung.
Das ist aber ein langes Intro.
Die ist aber dunkler. Ih, eine Maus.
Hallo Süßen, hallo Possums. Heute habe ich ein ganz kurzes Mini-Haul für euch. Okay, alles klar. Ach, ich bin ja so international unterwegs, ne? So mal Schmörsch, Madrid.
Schön.
Ja, ne?
Ja.
Ganz schön, ja.
Gut, oder? Es, wenn man weiß, dass sowas unter dem eigenen Namen.
Es ist toll, dass sich Technik weiterentwickelt. Und die hatte wahrscheinlich auch Jahre, wo es für sie schlimm war, wenn wir auf Sendung waren und jeder hat sie angesprochen. Hey, Bärbel Schäfer, witzig, bist du das wirklich?
Also nicht die heimliche Schwester.
Nein.
Wieder. Sehr gut. Wir haben noch 5 Umschläge.
Gut.
Weil zum Ende vom Fernsehrausch gibt es immer das kleine, aber feine Spiel 3 aus 5.
Mhm.
Da sind fiese Fragen drin, die wir uns nicht trauen zu stellen.
Mhm.
Deswegen haben wir die aufgeschrieben, in Umschläge gesteckt und wir würden dich bitten,
den Umschlag könnt ihr euch doch sparen.
3 von diesen zu ziehen, die Fragen vorzulesen und sie, wenn möglich, auch zu beantworten.
Ah, okay.
Genau.
Und von wem kommen die Fragen, wenn nicht von euch? Hm? Oder ihr traut euch nur nicht, sie zu stellen?
Genau. Wir haben es uns ausgedacht, aber trauen sie trotzdem nicht zu stellen.
Das ist natürlich der wahre Mut. Welche Schönheits-OP haben Sie hinter sich?
Geht's schon direkt.
Gleich in die 12.
Habe ich einen Joker und kann Nein sagen? Also große Schönheits-OPs habe ich nicht hinter mir. Ich habe mir einmal die Zornesfalte hier vorne wegmachen lassen.
Ach ja.
Ja, weil wenn man trauert, heult man viel und dann sieht man einfach scheiße aus.
Das würde mir aber auch gut stehen,
ja, die Zornesfalte. Genau, du müsstest erst mal einhaben. Was war der schlimmste Job, den Sie nur für Geld gemacht haben? In so einer fiesen Bügelfabrik kamen so riesige Kartons mit Klamotten an, die bei Aldi verkauft wurden oder bei Aldi oder bei irgendwelchen Discounterläden. Und dann mussten wir tausende von Jacken immer auf Bügel hängen und dann mit so einer Maschine Scheiße, ich nehme einen anderen Job. Das war ganz schlimm, weil du musstest den ganzen Tag immer so arbeiten und immer mit
Das Hände war so ein Nebenjob.
Ja,
also Nebenjob. Hände oben und körperlich anstrengend und auch nicht sehr
ganz schlimm, nee, genau. Also doofe Arbeit und sehr ermüdend. Ich habe Liebesäpfel kandiert auf dem Bremer Freimarkt und 3 Wochen lang
Wordstone
Come Easy to Me gehört und gelernt zu rauchen. Das war auch ein geiler Job. Ich gab aber wenig mehr. Welchen möglichen Skandal über Sie hat die Bild-Zeitung damals verpasst? Ach, geil, ich bin ganz skandalfrei.
Sehr gut. Magst du die anderen 2 aus Neugier auch noch?
Sagen, hey, ich bin beim Friseur, komm mal vorbei.
Magst du die anderen 2 Umschläge zufälligerweise auch noch sehen? Oder?
Ja,
du
wo
musst
sind
nicht.
Die denn?
Die wären hier.
Ja, komm, ich bin neugierig.
Mach mal 5
Würde
aus 5
man das eigentlich auch einen Mann fragen mit den Schönheits-OPs?
Ja,
ja klar, das sind für jeden die gleichen, die gleichen Umschläge. Ja.
Hans Meiser hat überraschenderweise gesagt, er hatte noch keine.
Nein.
Doch, wirklich? Doch, der hatte irgendwas.
Und der hat doch an den Nasenlöchern sich die Nasenscheidewand? Nee, weiß ich nicht.
Nee, der hatte
das
was
an den Augen.
Ah, die Augenränder hat er
genau.
wegmachen lassen.
Ja.
Die Augenränder wegmachen lassen.
Ja, okay.
Also,
schön. Der praktisch tropft direkt auf.
Genau.
Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Ja, das sagen ja Promis über andere, ne? Nur wenn Prominente untereinander Prominente treffen, sagen sie, welche anderen Promis sie scheiße finden. Das lohnt sich immer deswegen, auf den Fernsehpreis zu gehen. Wann sind Sie mal über Leichen gegangen, haben also etwas Fieses getan, um einen persönlichen Vorteil zu haben? Eigentlich über Leichen gegangen ist schon, das ist eine richtig harte Nummer, ne?
Also schon richtig.
Ich glaube, ich war immer so richtig nett. Das ist auch nicht gut. Da hätte ich öfter über Leichen gehen sollen. Ich hatte den Handschlag vom ZDF, um da Abendshows zu übernehmen und dann habe ich beim Privatsender gekündigt, aber dieses Abendformat gab es nicht beim zweiten deutschen Fernsehen. Das war schon ein bisschen...
Ja,
da ist aber jemand anders über Leichen gegangen, glaube ich.
Ja, stimmt.
Aber das mit dem Netz können wir nur bestätigen.
Ja, vielen Dank.
Ja, absolut.
Dank. Das war's? Das Rauschen ist vorbei?
Das Rauschen ist vorbei.
Vielen Dank. Ja, gerne.
Vielen Dank.
Fernsehrausch, weil Fernsehen mal cool war.